Wo soll ich schon hin? Es ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
Blue Milk Blues.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 113. Folge von Blue Milk Blues, einem monatlichen Star Wars Podcast mit wechselnden Gästen. Ich heiße Tobi Meinl und freue mich wie immer sehr, dass ihr reinhört. Für die Folge, die ihr gleich hört, war Björn Beton zu Gast. Ex-fettes Brot, muss man inzwischen leider sagen. Wir haben die Folge schon vor der Ausstrahlung von The Acolyte aufgenommen, haben uns dann aber entschieden, mit der Veröffentlichung noch zu warten, bis die Serie durch ist. Ursprünglich einfach aus Zeitgründen, aber die Entscheidung hat sich jetzt, glaube ich, im Nachhinein fast als prophetisch herausgestellt, denn in dieser Folge geht's um Positivität, um Star Wars Liebe und um das, was Star Wars im Kern für uns ausmacht. Egal, ob ihr The Acolyte nun super oder eine Totalkatastrophe fandet, vielleicht braucht man alle mal etwas Abstand von der Serie und einen Blick darauf, was wir eigentlich an Star Wars gut finden. Seid also gespannt, was unsere Sicht darauf ist. Und damit entlasse ich euch in die tatsächliche Aufnahme. Viel Spaß damit. Wir haben heute was ganz Besonderes vor, nämlich den Auftakt einer Miniserie vielleicht, in der wir uns damit auseinandersetzen wollen, was Star Wars für uns so besonders macht, was Star Wars im Kern für uns ausmacht. Wir haben uns hier im Podcast ja in den letzten Jahren viel mit den Serien und Filmen beschäftigt, haben viel über Versäumnisse geredet, über verpasste Chancen geredet, wir haben Entscheidungen hinterfragt, manchmal den Kopf geschüttelt. Und wenn man sich so YouTube-Kommentare, Twitter-Diskussionen, Foreneinträge anschaut, dann wird einem schnell klar, dass manche sehr viel mehr tun als nur den Kopf schütteln. Und es wird einem auch klar, woher die Bemerkung kommt, dass niemand so sehr und so schön über Star Wars herziehen kann wie die Star Wars-Fans selbst. Wobei vielleicht auch nicht immer schön. Und da wollen wir ein bisschen anknüpfen heute. Denn wenn wir auch bei Blue Milk Blues oft sehr oder durchaus kritisch waren, steht doch eigentlich immer die Liebe zu diesem Universum, zu diesem Franchise hinter allem. Und deswegen haben wir uns für diese Folgen uns vorgenommen, nur positiv zu sein, nicht negativ und nur Kritik zu üben, sondern uns einfach mal darauf zu konzentrieren, was uns an Star Wars begeistert. Heute wollen wir uns darüber unterhalten, was wir an Star Wars oder warum wir Star Wars lieben, was für uns untrennbar dazugehört. Und das soll so mindestens ein zweiteiliges Podcast-Projekt sein. Heute so diese Bestandsaufnahme, was gehört für uns untrennbar zu Star Wars dazu. Und dann wollen wir weiterspinnen. So weiterspinnen, was wir denn gerne sehen würden. Oder vielleicht das, was für uns dazugehört, wie könnte man das noch weiterspinnen. So, und dafür darf ich heute einen ganz besonderen Gast begrüßen, quasi vom Schiffmeister zum Jedi-Meister, nämlich Björn Beton. Hi.
Einen wunderschönen guten Tag, Tobi, und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich wie immer sehr gefreut, über mein Lieblingsthema Star Wars reden zu dürfen. Ist ja eine willkommene Einladung. Dankeschön. Und ich finde auch, das hast du ganz schön gesagt. Wir wissen alle, zwei Fans, drei Meinungen bei Star Wars. Und ich selber gehöre ja auch oft genug zu den Leuten, die viel Kritik üben auch. Weil mir ja auch vieles einfach nicht so gut gefällt. Andererseits ist es doch etwas, was wir alle irgendwann mal aus Liebe zur Sache gut gefunden haben, und sich da so ein bisschen drauf zu konzentrieren oder mal zu gucken, warum ist das eigentlich so und wie hat das alles angefangen? Das finde ich auch genauso spannend wie du. Vielen Dank, tolle Idee, und ich habe mich drauf gefreut.
Ja, ich mich auch. Und das ist eigentlich auch so eins der Themen, über die ich so am allerliebsten spreche und philosophiere. So, warum gefällt mir Star Wars eigentlich so? Und das ist eigentlich auch das, was ich meine Gäste ganz oft frage. Wir haben jetzt in letzter Zeit sehr viel so Review-Folgen gemacht, dass wir einfach über Ahsoka gesprochen haben, über Bad Batch und so weiter. Aber eigentlich hat der Podcast ja auch so angefangen, dass ich tatsächlich mit wechselnden Gästen immer über ihre Star-Wars-Begeisterung oder ihr spezielles Star-Wars-Hobby rede. Und eine Frage ist tatsächlich immer irgendwie gewesen, so was fasziniert dich eigentlich so an Star-Wars? Und dass man das jetzt mal ganz im Detail machen und so eine ganze Folge dem widmen, da freue ich mich sehr drauf. Und das ist auch was, wo ich selber jetzt auch mal wirklich für mich mal so in mich gehen musste. So, wenn man mir die Pistole auf die Brust setzt, ja, was gefällt mir denn eigentlich so an Star Wars? Dann hat Spaß gemacht, darüber nachzudenken.
Ja, das stimmt. Ich habe mir ja, wir haben ja schon im Vorwege ein bisschen darüber gesprochen und ich habe mich hingesetzt und ein paar Dinge tatsächlich aufgeschrieben. Ich glaube, und das, also korrigiere mich, falls ich da falsch liegen sollte, ich könnte mir vorstellen, da hast du vielleicht mehr Erfahrung, dass wenn man mit anderen Fans darüber spricht, dass ja oft dieselben Dinge genannt werden. Also so schlecht kann ja alles gar nicht sein, wenn die Leute dann doch immer noch das, was sie lieben, darin wiederfinden. Oder, und das möchte ich sagen, als Musiker, der genau diese Äußerung oder diese Meinung natürlich auch kennt, nur weil einem die neueren Alben nicht mehr so gut gefallen, heißt es ja nicht, dass die alten Alben weg sind. Die sind ja immer noch da. Und man kann durchaus, und das ist völlig in Ordnung, bei diesem Franchise, was ja in den letzten Jahren halt einfach immens gewachsen ist, so bestimmte Dinge gut finden und bestimmte nicht so gut finden. Das ist nicht schlimm. Und deswegen muss man sich auch, glaube ich, nicht in die Haare kriegen. Und das gibt es ja, das hat ja jeder, dass vielleicht die ein oder andere Serie oder der ein oder andere Film einem mehr gefällt und der andere weniger. Hm. Das ist, finde ich, das sollte einen nicht auseinanderbringen, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde die Sache mit den Alben sehr gut, weil das ist natürlich, was mich als Musikfan auch ständig irgendwie beschäftigt. Und ich finde, es ist jedes Mal irgendwie eine herzzerreißende Sache, wenn die Lieblingsband irgendwie ein Album rausbringt, dem man nicht mehr folgen kann oder was einem nicht mehr so gefällt. Klar, also, ne, die alten Sachen sind noch da, aber natürlich will man eigentlich die neuen Sachen dann auch gut finden. Gleichzeitig gibt's ja auch immer mal wieder Bands, die einen überraschen, dass irgendein Spätwerk rauskommt, was einen dann doch wieder richtig kriegt.
Oder vielleicht ist es auch manchmal so, dass man eine Platte irgendwann Jahre später hört und denkt, ah, okay, die Zeit war für mich einfach noch nicht reif, jetzt verstehe ich das viel besser. Das war ja total seiner Zeit voraus, im Grunde genommen, dieses Album oder so. Ja. Oder der Musikgeschmack hat sich insgesamt so ein bisschen mehr verändert. So könnte ich mir das auch vorstellen. Das gibt's bei Musik ja auch und wahrscheinlich wird's das auch für manche Menschen bei Thema Star Wars geben. So wie beispielsweise ja die Prequels ja jetzt eine kleine Renaissance gefeiert haben, was natürlich wieder, und jetzt will ich auch nicht zu weit vorgreifen zu den Dingen, die wir hier gleich besprechen wollen, aber ich glaube, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass jetzt genau eine Generation in dem Alter ist, jetzt langsam in so einem Erwachsenenalter, die dann als Kinder mit den Prequels aufgewachsen sind. Und da ist Stichwort Nostalgie ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Punkt auf dieser ganzen Liste, dass einen das zurückbringt in die Zeit, als man das erste Mal Star Wars gesehen hat. Ich wollte darüber nämlich genau erzählen. Wir haben uns hier aufgeschrieben, wir betrachten jetzt Star Wars aus einer hohen Flughöhe entfernt. Also wir fliegen quasi in unserem X-Wing oder TIE Fighter durch den Weltraum und fliegen quasi an dem Crawl vorbei und stoßen auf dieses riesige Star Wars Logo. Und du hast das bestimmt schon 100-mal erzählt, aber vielleicht gibt's ja noch Leute, die das nicht wissen, wie ich. Tobi, erzähl mir bitte gerne mal, wann hast du das erste Mal Star Wars gesehen? In welchem Zusammenhang war das und wie hat's dir gefallen? Also hat's dich gleich gepackt oder wie war das?
Also ich hab's 1990 zum ersten Mal gesehen, als die auf Sat.1 kamen. Und hab Episode 4, also A New Hope oder Krieg der Sterne, damals zum ersten Mal gesehen, nach der Schule, an einem Nachmittag bei einem Freund.
Der hatte das auf Video oder das lief gerade im Fernsehen?
Nee, also er hatte das dann auf Sat.1 da aufgenommen.
Ja.
Und dann haben wir den angeschaut an einem Nachmittag. Und es gibt jetzt so eine, das ist jetzt fast schon Legendenbildung, aber ich glaube, ich bringe da auch Sachen zusammen, weil durcheinander. Wir wollten nämlich an einem Nachmittag
Ghostbusters gucken.
Nee, Indiana Jones 3 im Kino anschauen. Der lief in Erlangen in der Schauburg im Kino und da haben sie, glaube ich, sogar nochmal die anderen zwei auch gezeigt. Und dann sind wir da hingegangen und sie haben uns aber nicht reingelassen. Also ich weiß jetzt gar nicht,
weil
vielleicht
war wahrscheinlich.
Ja, also Ich glaube, weil angekündigt war, dass der ab 12 ist und dann haben die aber in der Kasse gesagt, er sei ab 16, was aber auch, glaube ich, gar nicht stimmt, weil der dritte ist doch ab 12 eigentlich. Aber also jedenfalls, dann sind wir wieder nach Hause und haben uns dann ein Video stattdessen angeschaut. Und so, und die Legendenbildung wäre jetzt, wenn ich sage, da haben wir dann Star Wars angeschaut, aber wir haben uns da stattdessen dann Die Götter müssen verrückt sein Teil 2 angeschaut. Und
der hat dich aber nicht so umgehauen.
Nee, wie also Star Wars. Ich mache nicht einen Die Götter müssen verrückt sein Podcast 40 Jahre später. Nee, aber genau, also es war nicht so, dass wir da statt Indiana Jones dann Star Wars angeschaut haben.
Aber wie war es denn dann, als du es das erste Mal gesehen hast?
Genau, also mit dem gleichen Freund, so ungefähr um die gleiche Zeit, haben wir dann irgendwann mal Star Wars angeschaut. Und es hat mich weggeblasen sofort. Also wir sind dann danach irgendwie rausgegangen und haben auf der Straße Fußball gespielt. Und ich war noch so in diesem Universum drin und so halb in Prinzessin Leia verliebt und so weggeblasen, dass ich bin da wie in Trance irgendwie durch den Rest des Tages gelaufen. Und dann kam ja zum Glück relativ bald, also das war tatsächlich so, also die kam ja, ich glaube, an 3 Mittwochen nacheinander auf Sat.1 oder Donnerstagen oder so. Und das war also relativ kurz nachdem der erste ausgestrahlt wurde. Und dann habe ich eben die anderen 2 gleich aufgenommen. Und als ich dann Rückkehr der Jedi-Ritter aufgenommen habe, habe ich meinen Eltern an einem Freitag erzählt, ich bin krank.
Dass du später mal Jedi werden möchtest.
Genau, ja, so, das auch. Nee, genau, und dann bin ich krank zu Hause geblieben und habe dann die 2 nacheinander angeschaut. Und toll. Also das war alles so innerhalb von, sagen wir mal, 1 oder 2 Wochen oder so, habe ich die 3 dann angeschaut und war, ja, so Liebe auf den ersten Blick. Und es hat mich seitdem irgendwie nicht mehr losgelassen. Aber es war tatsächlich so. Also ich war, eine Sache, an die ich mich auch gut erinnere, ich habe dann, glaube ich, gleich am Tag drauf oder so nochmal das Imperium schlägt zurück angeschaut und mein Bruder hat den dann mit angeschaut und ich war da irgendwie so fast eifersüchtig. Das war ein ganz komisches Gefühl. Also ich das war so mein Ding und so meine Welt, dass ich das in gewisser Weise am Anfang so gar nicht teilen wollte. Es war ein ganz komisches Gefühl. Aber ich also es hat
schon klar, dass das Millionen andere Menschen auf der Welt auch schon gesehen hatten, den Film.
Ja, auch so als 12-Jähriger weiß man das ja gar nicht so. Nee, aber es war, also ich war von Anfang an da irgendwie total weggeblasen. Ja. Mhm. Wie war es bei dir denn?
Ich bin 1973 geboren. Und ich habe das erste Mal in New Hope gesehen, Krieg der Sterne, auf Beta oder VHS damals gab es das dann bei der Abschlussfeier in der 4. Klasse in der Grundschule.
Aha.
Hat mein Lehrer ein Sommerfest gemacht, 1983 vermutlich muss das ungefähr gewesen sein. Und mir war das Sommerfest völlig egal. Alle haben draußen Wasserbomben gespielt und Quatsch gemacht und draußen gespielt. Es war ja mitten im Sommer. Aber ich fand den Film einfach so wahnsinnig toll. Also ich saß die ganze Zeit, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die anderen Kinder um mich herum diesen Film eigentlich überhaupt geguckt haben. Ich jedenfalls saß wie hypnotisiert vor diesem Film und vor dem Fernseher und habe mir das angeguckt. Und ich glaube, das hat ein bisschen was auch damit zu tun, dass meine Eltern oder dass bei uns zu Hause nicht so häufig der Fernseher lief. Also ich war da natürlich auch und hatte einfach nicht so viel Kinoerfahrung, außer vielleicht so den einen oder anderen. Mein erster Kinofilm war E.T. Ich weiß nicht, das muss ja auch, wann ist der rausgekommen, weißt du das?
82, glaube ich.
Da bin ich im Kino gewesen.
Aha.
So, das war einer der ersten Filme, die ich mir selber gewünscht habe, im Kino zu sehen. Und ja, also 83 muss das so ungefähr gewesen sein. Und natürlich war ich von Anfang an selber Luke Skywalker. Also ich habe mich sofort mit Luke Skywalker identifiziert. Mhm. Und von Anfang an war auch für mich klar, ich fand die Bösen einfach 1000-mal cooler als die Guten. Also das ganze böse Imperium fand ich wahnsinnig beeindruckend und wahnsinnig cool. Und ich hatte vorher auch noch nie so einen Film gesehen. Mhm. Also das ist ja im Grunde genommen ja ein Märchenfilm, auch so von der Erzählstruktur. Und es ist ja die klassische Heldenreise. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Klassische Heldenreise ist tatsächlich so ein Archetyp für Erzählungen. Und man kann Star Wars in fast allen Bereichen, also es gibt so verschiedene Punkte, die dann der Held oder die Reise des Helden beschreiben und verschiedene Punkte, die so abgehakt werden müssen, wie der Aufbruch in eine neue Welt oder den Mentoren kennenlernen und der Rückschlag und dann der Point of No Return, nun hält ihn nichts mehr hier, er geht los. Und das hat so ein Film so ein Film hatte ich noch nie vorher gesehen. Und es ist eben halt auch tatsächlich so, dass auch 1983 in Deutschland diese Art von Filme machen so revolutionär neu war. Das war ja gar kein Wunder, dass die Leute das, also wenn man sich das heute anguckt, da wissen wir ja alle, wie viel George Lucas und die Leute mit George Lucas zusammen neu gemacht haben, anders gemacht haben als andere Filme. Das konnte man, glaube ich, zu der Zeit gar nicht so abschätzen. Was genau ist es denn an diesem Film, was anders ist oder was so perfekt genagelt ist, was so super auf den Punkt gebracht wurde? Ja, klar, man sieht das, die Effekte sehen halt toll aus, aber dass 40 Jahre, 50 Jahre später das Design von Darth Vader weltweit so ikonisch ist und immer noch die Personifizierung des Bösen ist, also das ist also einen größeren Schurken im Film und Bösewicht gibt es nicht. Man braucht nur die Umrisse von den Raumschiffen zu sehen und man weiß sofort alles klar, was das ist. Und das ist halt, und genauso, also ich vermute einfach mal, das Genie von George Lucas liegt ja nicht unbedingt darin, tolle Dialoge zu schreiben. Ich glaube, das Genie liegt darin, dass er als Networker einfach es geschafft hat, im richtigen Moment die richtigen Leute zusammenzubringen. Von John Williams bis hin zu Phil Tippett oder sowas, hat er einfach überall mit den richtigen, bis Marsha Lucas, seine Frau, hat er einfach immer, ich weiß nicht, ob das Glück ist, aber er hat die Fähigkeit gehabt und das Glück, mit überall die richtigen Leute zu treffen. Und das ist, glaube ich, etwas, was dann erst so im Laufe der Jahrzehnte irgendwie klar wurde. Ah, okay, darum ist dieser Film so gut, weil, ah ja, richtig, die Musik, die ist ja auch so krass. Ach so, richtig, ah ja, das sind auch die Schauspieler, die können auch, so Mark Hamill und Harrison Ford, das sind echt geile Schauspieler. So, ah, okay, auch das hat funktioniert, obwohl die so komische Sachen sagen. Aber die Geschichte ist auch so, und das ist natürlich auch so als Filmer, ich habe ja jetzt nach dieser ganzen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr das nicht mitgekriegt habt, die Band hat sich ja aufgelöst und ich mache Filme, ich mache selber als Autor und Regisseur Filme. Und da ist es natürlich auch so das Beeindruckende, dass man diesen Film, egal wo, man braucht den Ton im Grunde genommen gar nicht. Der ist natürlich wahnsinnig, Ben Burtt, ne? Ich verehre ihn, auch ein weiterer genialer Mensch, der da am Start war. Aber man braucht gar nicht den Dialog, die Geräusche oder die Musik, die brauchst du nicht. Du könntest diesen Film auch so verstehen, wenn du einfach nur die Bilder siehst. Das ist halt so eine gewaltige und präzise Bildsprache auch, dass auch das einfach gut funktioniert hat. Es gibt halt sehr, sehr wenig, so als Hollywood-Blockbuster, auch heute noch, nach all den Jahren, wo man wirklich sagen kann, also das war wirklich ein Griff ins Klo. Das hat echt gar nicht funktioniert. Und das ist bis heute so. Und das ist so, und ich glaube, das haben wir damals gar nicht verstanden, auf dem Sommerfest in der 4. Klasse. Aber das verstehen auch andere Leute. Und wenn ich Leute treffe heute, die mir sagen, halb verschämt irgendwie mir dann sagen, ja, ich muss gestehen, Björn, ich habe noch nie in meinem Leben Star Wars geguckt und so. Wenn die so alt sind wie ich oder so ungefähr so alt sind wie ich, sage ich, ja, dann lass gut sein. Mach mal nicht. Brauchst nicht.
Ja.
Weil sie werden nie denselben Effekt verstehen können und nachempfinden können, wie die Leute, die das damals geguckt haben. Und das meine ich jetzt dich und mich. Und ich habe den 83 geguckt, du hast den 90 geguckt. Es gibt ja auch Leute, die den irgendwie 2000 und noch später geguckt haben, die aber auch dann so darauf abfahren. Aber das sind halt Leute, die vermutlich 10 bis 14 oder sowas sind. So. Und ich glaube, das ist dann halt auch das Geheimnis, also das, was mich zum Star Wars Fan gemacht hat, ist, dass ich diesen Film halt genau im richtigen Alter geguckt
habe. Ja, so ist bei mir auch, definitiv, ja.
Und Und das Krasse ist, dass ich mir heute manchmal wünsche, ich könnte solche Filme nochmal so gucken. Hm. Und das fällt mir manchmal wirklich schwer. Ich möchte gerne Filme genauso, mich genauso verzaubern lassen von Filmen, wie ich das als Zwölfjähriger konnte oder so, oder Zehnjähriger. Und das gibt es halt so eben halt nicht mehr. Und ich bin mir nicht ganz sicher, warum das so ist. Also, ne, ich weiß aber, dass es ja heute Zehnjährige gibt, die andere Filme total verehren. Und es wird sicherlich auch eine Gruppe von Menschen geben, die mit den Filmen von, ja, hier meine Kinder mit Harry Potter oder andere Filme mit Lord of the Rings oder sowas, die, für die das, jetzt wird es vielleicht Leute geben, die mit Dune oder sowas genauso aufwachsen und sagen, das ist the shit, das ist der Film oder die Filme, die mich irgendwie am meisten geprägt haben. Und ich, ne, also ich glaube, das ist eine, ja, um es kurz zu sagen, ich glaube, das richtige Alter ist der entscheidende Faktor.
Ja, also ich sehne mir das auch oft zurück, so dieses Mindset, die Weltsicht, die ich so als Zwölfjähriger hatte, mit diesem Blick nochmal auf Filme schauen zu können. Und ich habe oft gedacht, also, dass ich das auch irgendwie verlernt habe, als ich die Prequels gesehen habe, auch im Podcast schon oft drüber geredet. Und es ist auch kein Geheimnis, dass ich tatsächlich mit den Prequels auch lange Zeit gebraucht habe, um mit denen warm zu werden. Und ich damals 1999 schon eher enttäuscht war, auch wenn ich es mir vielleicht gar nicht so eingestehen wollte. Also ich habe den dann, glaube ich, 6-mal im Kino gesehen oder so und war schon irgendwie im Episode 1 Fieber und so, aber so tief drinnen war ich schon irgendwie enttäuscht. Und ähnlich ging es mir dann mit Attack of the Clones. Und ich glaube, zum Zeitpunkt von Revenge of the Sith, da war in gewisser Weise dieser Zug auch schon abgefahren für mich, dass mir auch klar war, okay, also diesen Zauber, den ich als 12-Jähriger erlebt habe, der kehrt jetzt als 27-Jähriger nicht mehr zurück. Und da dachte ich dann oft, ja, ich habe das irgendwie verlernt, wobei ich auch sagen muss, dass ich das schon noch in mir drin habe, dass mich gewisse Dinge verzaubern und voll reinziehen. Und bei mir war Herr der Ringe tatsächlich so ein Ding. 2001, 2002, 2003, als die Trilogie rauskam, hat mich das schon wieder auf eine ganz andere Weise wieder verzaubert und reingezogen. Und ich war jetzt in Game of Thrones ziemlich drin, als das kam. Mhm. Also natürlich auf eine andere Weise als Zwölfjähriger, aber ich habe das schon noch in mir.
Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob Zwölfjährige Game of Thrones gucken sollten.
Ja, vielleicht nicht. Ne? Ja, aber so genau, also insofern so diese Begeisterungsfähigkeit und so, das ist schon noch ein Teil von mir und das wünsche ich mir eigentlich für Star Wars. Also das ist schon was ich mir mit jedem neuen Film und mit jeder neuen Serie wünsche, dass mich das wieder verzaubert und begeistert und mehr will ich eigentlich gar nicht.
Ich weiß, also ich kann mich sehr gut daran erinnern jetzt, und ich weiß, wir wollen ja hier eine Sendung, da merkt man mal, dass ich 51 bin, wenn ich von einer Sendung spreche. wir wollen ja jetzt hier irgendwie ein Gespräch auch haben, was durchaus positiv ist. Und ich habe oft auch in Star Wars Podcasts sehr, sehr oft darüber geredet, wie sehr mich dieses Cameo oder diese Charaktere, die plötzlich überall auftauchen und so weiter und dieses ganze Fan-Pleasing oder dieses ganze, dass man also wirklich immer nur dieselben 10 Leute überall mit reinschummelt, damit das als Easter Egg irgendwie witzig sein soll, wie sehr mich das auch gestört hat. Es gab aber auch Momente, wo ich als Fan einfach so glücklich damit war. Ich kann mich erinnern, die Folge von Mandalorian mit den Jawas und dem Ei und dem Sandcrawler. Ich kam aus dem glücklichen Grinsen einfach nicht mehr heraus. Das hat wirklich also einen Fanservice für mich alle Knöpfe gedrückt und ich fand die Folge insbesondere, ich bin wirklich aus dem Keller mit einem total seligen Grinsen wieder ins Wohnzimmer zurückgekehrt und hab gesagt, also das war gerade das Beste Star Wars seit 83. Das habe ich danach gesagt. Ja. Das habe ich und dazu stehe ich auch jetzt noch. Dass ich, obwohl ich eben halt so ein Kritiker bin, was diesen Fanservice-Gedanken irgendwie angeht, dass man irgendwie immer auf der Nostalgie-Orgel spielt, die hohen Töne. ist das so, ist das etwas gewesen? Das hat für mich in dem Moment gerade alles richtig gemacht. Also ich war da sehr euphorisch, so. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Das war echt komisch, aber also genau, das ist eigentlich so eine der Folgen gewesen von Mando, die ich heute eher so als eine Folge hernehmen würde, was mir an Mando nicht gefällt. Aber
es ging manchem so. Es ging manchem so. Vielleicht muss ich sie mir einfach jetzt nochmal angucken. Und es kann auch sein, übrigens, dass ich mit der allgemeinen Entwicklung aus allen eine Serie zu machen auch nicht immer so down bin. Also wenn ich mir überlege, welche Filme haben mich so komplett verzaubert, welche haben mich wirklich in Bann genommen, welche kaufe ich mir als Blu-ray und gucke sie auch immer wieder an, Deutsch, Englisch, Kommentar und Making-of und alles so, also wo so, dann sind das weniger Serien, dann sind es eigentlich mehr einzelne Filme, die ich abfeiere. Also ich brauche vielleicht gar nicht immer eine Serie, sondern manchmal ist es halt auch einfach nur der Film.
Ja.
Also ein 2-Stunden-Film gut ist.
Ja, mal sehen, wo uns das Franchise noch hinnimmt jetzt in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, hast du noch ein so ein Ding? Wir hatten ja gesagt, wir wollen mit so einer hohen Flughöhe einsteigen. Hast du da noch was? Also wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, wie war es denn, als wir zum ersten Mal gesehen haben? Was hat uns zu Fans gemacht? Was hat uns fasziniert? Gibt's da noch was?
Ja, ich habe hier noch so 2-3 Sachen stehen, die aber auch alle sicherlich zu den anderen Dingen, die wir noch besprechen können, dazu passen. Also da wird es immer noch Platz geben, darüber zu reden, warum ich die Bösen so gut finde.
Dann schieb ich noch eine Sache hinterher.
Ja.
Weil ich mir jetzt viel Gedanken gemacht habe, so darüber, ob ich das in Worte fassen kann, was mich so dran fasziniert oder was mich vielleicht auch damals beim ersten Mal so tief angesprochen hat. Weil ich hatte damals, ne, das, ich habe es jetzt versucht zu beschreiben und auch habe noch dieses Gefühl der Eifersucht da sogar bei meinem, mit meinem Bruder irgendwie beschrieben. Und ich konnte das immer ganz lange gar nicht so richtig beschreiben. Ich wusste, wenn ich es gefühlt habe, das Star Wars-Gefühl, oder ich konnte mich an dieses Gefühl erinnern, das ich hatte, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Und ich habe jetzt eben mal drüber nachgedacht, was ist das eigentlich? Und ich würde es heute so als Sehnsucht und als Fernweh beschreiben. Also ich wollte damals...
Weil du selbst als Luke Skywalker wartest auf den Call to Action, selber das große Abenteuer zu erleben und jemanden zu retten oder irgendwas Gutes zu tun.
Ja, und irgendwie, und ich glaube, also ich habe dann irgendwann, war ich dann Harrison Ford-Fan und dann, ne, dann wollte man irgendwie sein wie Han Solo.
Cool, weil du cool
genau, sein aber letztendlich.
Nicht zur Toshi Station fahren, sondern
genau, du wolltest. Letztendlich, ich meine, Luke war ja der Nerd, der Außenseiter irgendwie und so, ne? Und aber ich glaube, also letztendlich, also gerade wenn ich jetzt drauf zurückblicke, na klar war Luke die Identifikationsfigur. Also auch wenn wir eigentlich sein wollten wie Han Solo.
Aber den großen coolen Bruder, der lockere Sprüche drauf hat und der einem irgendwie, auf den die Frauen abfahren und sowas, ist natürlich auch, mit dem will man ja auch cool sein und zusammen abhängen und auch den findet man, von dem kann man ja viel lernen und solche Sachen. So denkt man vielleicht als kleiner Junge.
Ich bin also irgendwann echt sehr schnell zu Han Solo gezogen
worden. Ja,
weil du
cool sein wolltest.
Genau, ja. Aber letztendlich ist es, glaube ich, das, was irgendwas tief in mir angesprochen hat, das war eigentlich Luke Skywalker.
Ist dir gelungen. Ja. Aber ist dir gelungen?
Oh Mann, ach, das beste Kompliment ever. Nee, ich glaube, ne, man wollte jahrelang wie Han Solo sein und irgendwann merkst du bist zu Jar Jar Binks geworden.
An dieser Stelle würde mich natürlich jetzt interessieren, wir sind 2 Typen, wie haben das Frauen wahrgenommen? Ne? Also wie haben Frauen, also ich meine, ne, 1977 waren die Rolle der Frau in diesem Märchen und die Prinzessin, die gerettet werden muss, okay, die war dann, die hat sich dann ja herausgestellt, also als eine Frau, die auch anpackt und die dann irgendwie den Blaster in die Hand nimmt und sagt, hier, jetzt wird hier nicht gelabert, jetzt wird hier mal gerettet, aber schnell. Das war dann ja schon was Cooles, aber die Erzählung bleibt ja trotzdem die gleiche, die Prinzessin, die kleine, zierliche, die gerettet werden muss. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie haben das Frauen gesehen, die diesen Film toll finden, mit wem konnten die sich identifizieren? Und ich weiß nicht, ja, das würde mich jetzt einfach interessieren. Also ich beispielsweise, ich war jahrelang in Ronja verliebt, also Ronja Räubertochter war ich verliebt.
Das war mein erster Kinofilm.
Nicht den Kinofilm, das Buch. Ich hatte mich in sie verliebt als Fantasie-Character im Buch. sozusagen. Mhm. Und ein bisschen bin ich das wahrscheinlich heute noch.
Ja, kann ich verstehen. Ja, genau, aber dann kurz an dieser Stelle, schreibt uns, ihr Frauen.
Gerne. Gerne.
Wie hat sich das angefühlt?
Was ist es bei euch? Genau. Ja. Vielleicht ist es auch ganz gar nicht so kompliziert, weißt du, vielleicht ist es genauso wie vielleicht kann man sich auch ganz einfach identifizieren mit Luke, obwohl Luke nicht dasselbe Geschlecht hat wie man selbst. Ist ja auch viel einfacher, als man manchmal denkt.
Ja.
Eventuell. Ja. Ich bin gespannt, schreibt uns. Gute Idee.
Genau.
Ich höre mir das gerne an.
Also bei mir, also ich glaube, heute würde ich wirklich sagen, es ist dieses Gefühl der Sehnsucht, des Fernwehs. Ich wollte damals dann als Zwölfjähriger, ne, ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als dass der rasende Falke hier bei uns irgendwo vorm Haus landet und ich damit wegfliege und die Galaxie erforschen kann.
Hand aufs Herz, Tobi, hast du auch mal versucht, ein Glas oder sowas in deine Hand herbeizuziehen, mit der Macht natürlich? Sei ehrlich.
Ich habe versucht, den Zaubertrank zu brauen von Asterix und Obelix, aber mit der Macht, was ich versucht habe, dass ich mir so Aufgaben gestellt habe, so, ne, ich nehme jetzt diesen Stein und ich schmeiß den genau an diese Straßenlaterne, die so ganz weit weg steht, und wenn ich die treffe, dann habe ich die Macht, so, also sowas dann eher, das weiß ich noch, aber... Also ich glaube, das, was das in mir ausgelöst hat damals, war irgendwie so ein Fernweh zu dieser Galaxis. Und das ist für mich der Maßstab. Wenn ich mir heute eine Star Wars Serie, einen Star Wars Film anschaue, dann ist der Maßstab für mich, glaube ich, löst diese Serie so ein Gefühl aus. Und
das ist, du hast insofern recht, dass ich mir auch immer gewünscht habe, in dieser Galaxie auch zu sein. Die in Wirklichkeit ja auch ganz schön hart, brutal und fies ist und jetzt auch sehr viele Leute dort sterben auch. Nichtsdestotrotz habe ich mir das immer vorgestellt, wenn wir leben, ich würde da gerne leben in der Star Wars-Universum.
So. Ja.
Das stimmt, das habe ich früher auch gedacht.
Und das Interessante, also genau, weil du jetzt auch Luke Skywalker erwähnt hast, es ist natürlich so, dass dieses Gefühl der Sehnsucht und Fernweh und in den Tag hinein träumen, das ist ja auch in Luke Skywalker zu sehen. Also es ist nicht nur eine externe Reaktion, die ich so auf diesen Film habe, sondern auch in den Filmen drin. Also Luke, ne, wie er vor den Doppelsonnen steht und dann die John Williams Musik kommt, ist nach wie vor irgendwie so eine meiner Lieblingsszenen, wie er da so sehnsüchtig dann in die Ferne blickt.
Er sagt das. Er guckt mit dem Fernglas die Kämpfe im Weltall an, sehnsüchtig und sagt, wann komme ich hier endlich weg von diesem Felsen?
Genau.
Und es ist der Jugendliche, der das Elternhaus verlassen möchte, der erwachsen genug ist und der eigentlich keinen Sinn mehr darin sieht, jetzt hier weiter zu bleiben, der jetzt seine Reise starten möchte, beginnen möchte, selbstständig irgendwie Abenteuer zu erleben, ne?
Und interessanterweise ist es ja auch, ist mir auch Jahre später erst irgendwie so gekommen, dass eigentlich eine ganz parallele Szene in Episode 1 auch zu sehen ist, wo Anakin mit Qui-Gon Jinn auf Tatooine sitzt und Qui-Gon Jinn diese Blutprobe nimmt, um den Midi-Chlorianer-Wert zu testen. Und dann schaut Anakin auch so in den Nachthimmel hoch und fragt Qui-Gon, ob schon irgendjemand mal zu all diesen Sternen gereist ist. Und er möchte der Erste sein, der das tut. Was für mich irgendwie so eine kindliche Version der gleichen Szene, wie diese sehnsüchtig in die Doppelsonnen blicken wie Luke Skywalker. Und insofern ist, glaube ich, diese Sehnsucht, dieses Fernweh, dieser Aufbruch und so, ist natürlich thematisiert auch in den Filmen selber.
Ja. Genau.
Und das wird...
Guter Punkt.
Dieses Sehnsucht und Fernweh, ich glaube, das wird sich jetzt bei mir heute auch wie so ein roter Faden durch meine anderen Punkte ziehen.
Dann bin ich ja gespannt, ob wir da ähnliche Ansätze haben oder nicht. Und denk da nochmal eine Sekunde drüber nach, wenn ich mir ein neues Bier hole, und dann bin ich gleich wieder da.
Gut, bis gleich.
Zeit für Werbung.
Ja. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt einfach mal ein. So der Blick aufs Detail von der hohen Flughöhe runter auf den Boden von Tatooine.
Ja, wir werden jetzt etwas kleinteiliger. Wir schauen uns das jetzt mal einfach ein bisschen aus der Nähe an. Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist allerdings gar nicht so sehr aus der Nähe, sondern ist im Grunde genommen genau das Gegenteil. Also wir haben jetzt schon mehrfach darüber geredet, der erste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist From Farm Boy to Rescue the Galaxy. Ich glaube, das ist etwas, was ich für einen essentiellen Bestandteil von Star Wars halte. Und ich wünsche mir eben halt, dass man am Anfang jemanden hat, mit dem man sich identifizieren kann, männlich oder weiblich, ist mir persönlich da relativ zweitrangig oder egal. Aber es muss jemand sein, der am Anfang nicht weiß, dass er oder sie eines Tages zum Helden wird. Und der erst im Laufe der Entwicklung, des Storybogens, der begreift, wozu diese Person in der Lage ist, was sie für Fähigkeiten hat, diese Person. Das möchte ich sehen. Eine der schönsten Momente in Spider-Man zum Beispiel, finde ich, als Spider-Man, Tobey Maguire, der Spider-Man, das erste Mal plötzlich diese Spinnenweben aus den Händen rausschießen kann und selbst überhaupt nicht glauben kann, was er da gerade macht. Das sind wirklich schöne und lustige Momente, oder das ist spannend zu erzählen, wenn die Hauptdarsteller plötzlich realisieren, wozu sie in der Lage sind, was sie machen können. Und das möchte ich, das glaube ich, ist für, auch für alle weiteren Star Wars Projekte, die es gibt, wünsche ich mir das, dass es also eine Entwicklung gibt, dass die Leute nicht wissen, was für tolle Helden oder Heldinnen sie so sind. Darum geht's. Klein gegen groß, David gegen Goliath. Und ich will jetzt nicht mit Endor wieder rumnerven, aber ich finde, Endor hat das sehr sinnvoll fortgeführt in unsere heutige Welt, die eben halt nicht mehr so einfach funktioniert wie die NATO gegen den Warschauer Pakt. So klar ist unsere Welt eben nicht. Und deswegen fand ich das irgendwie gut gelöst. Man hat trotzdem das Gefühl, es kämpfen hier echte kleine Menschen gegen eine große Übermacht, die sie irgendwie versuchen, so gut wie möglich zu gestalten oder zu retten oder das Beste draus zu machen. Spannend daran finde ich, dass es in den Originalfilmen ja mit der Macht oftmals auch so eine etwas spirituelle, fast religiöse Ebene gab. Und Yoda gesagt hat, do or do not, there is no try. Und das Manifest von Nemec in Endor sagt, try.
Yeah.
Es ist quasi das Gegenteil von der Religiosität, sondern es sind die kleinen Leute, die einfach nur das tun können, das Beste draus machen können, ihr Bestes geben. Und das ist der Unterschied, dass diese ganze spirituelle Ebene bei Endor dann weggefallen ist, aber es ist trotzdem für mich beides Star Wars. Nur das eine hat eine spirituelle Ebene, die ich immer sehr geliebt habe, und die Jedis als, dazu kommen wir gleich, wie ich die wahrnehme, aber genauso die Rebellen, die einfachen Menschen, die halt ihr Bestes geben, nicht unterdrückt zu werden oder sowas, oder frei zu leben.
Ja.
Deswegen, also glaube ich, auch wenn das anders ist, ist dieser Weg des Helden irgendwie, das ist für mich essentiell für Star Wars. Oder der Heldin, Entschuldigung, natürlich.
Also ich glaube, da bin ich komplett bei dir, und ich glaube, dass die Identifikationsfigur und die Luke Skywalker bietet, der eben, genau wie du gesagt hast, als Farmboy anfängt, der ein Außenseiter ist, der Nerd ist irgendwie.
Der diese ganzen Planeten noch nie gesehen hat.
Genau, außer genau.
Der Wüste, der Jundlandwüste, hat der noch nie irgendwas gesehen.
Ja. Und der so seinen Platz in dieser Welt irgendwie auch noch sucht, auch in diesen geschnittenen Szenen mit seinen Freunden, wo er ja auch eher so, ne, so ein bisschen untergebuttert wird und
was
so.
Was für ein totaler whiny Typ. Also sein Onkel sagt ihm, nein, 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 du musst erst deine Aufgaben noch erledigen. Und er so, was ist da so, wo ist denn der rebellische Jugendliche, der sagt, nein, ich mach, was ich will, ich lass mir gar nichts sagen.
Ja. Nee, also das finde ich auch extrem wichtig, da so eine Identifikationsfigur zu bieten. Und genau, auch eine, die irgendwo sich erst entwickeln muss und zu sich selbst finden muss. Mein erster Punkt ist Orte als Charaktere. Und zwar,
toll.
Also ist was ich vor allem auch in der Originaltrilogie finde. Also, dass all diese Orte eine extreme Wichtigkeit haben und dass sich sehr viel Zeit genommen wird, die einzuführen, die beim Namen zu nennen, uns zu zeigen, wie die funktionieren. Also wir lernen Tatooine gleich am Anfang kennen und wir wissen irgendwie sofort alles, was wir wissen müssen. Es ist dieser Wüstenplanet, da gibt's in der Wüste die Sandleute und dann gibt's da die Jawas, die Schrott sammeln und dann gibt's die Feuchtfarmer. Und irgendwie, wir wissen sofort irgendwie so, wie das Leben da funktioniert. Und so ist es eigentlich mit allen Planeten. Auf jeden Fall in der Originaltrilogie. Aber George Lucas führt das, finde ich, auch gut weiter in die Prequels hinein. Also auch, dass die Orte halt immer sehr einfach gehalten sind. Es gibt den Waldplanet, den Wüstenplanet, den Wasserplanet, den Lavaplanet. Also es ist alles einfach und einzigartig. Man kann das alles auch mit einem Symbolismus irgendwie aufladen, wenn man will. Und ich glaube, es ist, dass wir heute wissen, na klar, Tatooine, na klar, Endor, na klar, Hoth, das hat sich so eingebrannt, aber auch weil die Orte so einprägsam sind, weil sie die nennen und weil die einfach, ja, wie Charaktere irgendwie sind. Das ist ja auch eine ganz große Kunst, finde ich, gerade in der Originaltrilogie, diese Orte irgendwie so simpel und eingängig und einzigartig zu machen. Vielleicht auch so aus der Not eine Tugend gemacht, ne? Gerade aus Budgetgründen am Anfang, Budgetgründen oder Machbarkeitsgründen, dass man es halt sehr simpel auch gehalten hat. Aber das gehört für mich auch irgendwie untrennbar zu Star Wars dazu, diese Simplizität der Planeten und die Einprägsamkeit und dass die halt so ein bisschen zelebriert werden und man, dass eigentlich jeder weiß, was Tatooine ist und was Endor ist und genau.
Total gut. Also hast du total recht mit und dass sie auch so ja immer sehr symbolisch für die jeweilige Szene oder das, was da passiert, stehen. Total gut. Hast du recht. Wünsche ich mir auch. Irgendwann ist natürlich Feierabend, ne? Also irgendwann hat man alles durch, ne?
Also genau.
Eis, also, Lava, Wüste, Dschungel, okay. Jetzt, was fehlt denn noch?
Ja, also eigentlich sind wir jetzt da schon angelangt.
Norddeutsche Heidelandschaft. Sehr simpel.
Ja. Ja, und ne, und wenn wir dann so Sachen bekommen wie den Steinbruch bei Obi-Wan, dann beschweren wir uns trotzdem.
Ja, das hat aber nur andere Gründe. Also es gibt sehr schöne Steinbrüche und auch sehr hässliche Steinbrüche.
Ja. Aber wir wollen ja positiv bleiben.
Ja, insofern. Ja. Komm, wir wollen jetzt aber auch nichts.
Keine Seitenliebe.
Genau, nicht zu einem Gesetz überhöhen auf solche Sachen. Nee. Ich habe als zweites hier stehen, was für mich unabdingbar mit Star Wars verbunden ist, ist Weisheit und Religion. Mhm. Und da, also gerade was die Weisheit angeht, fand ich also alles das, was ich fand das sehr geschickt gemacht, dass man quasi das erste Mal von den Jedi im ersten Film A New Hope gehört hat, im zweiten dann Yoda kennengelernt hat und im dritten dann quasi den Kampf Gut gegen Böse quasi ausgekämpft hat, fand ich sehr, sehr schlau. Und es hatte für mich auch immer, also diese Jedi-Religion hatte für mich aber auch immer was sehr Weises und etwas, was sehr danach bestrebt war, Frieden zu schaffen. Ich glaube, erst in den letzten Jahren, sage ich mal, ist so von dieser Güte und von der Reinheit der Jedis so ein bisschen was verloren gegangen. Dass es quasi so ein bisschen mehr Yin und Yang wurde, dass in jedem Guten halt auch etwas Böses drin steckt und in etwas Bösem halt auch irgendwie etwas Gutes drin steckt. Das wurde dann ja quasi, oder sagen wir es mal so, eigentlich, dass in jedem Bösen was Gutes drin steckt, das haben wir ja alle in Return of the Jedi leibhaftig gesehen quasi. Das haben wir ja gehofft, dass in ihm irgendwie noch ein guter Kern steckt, in dem Darth Vader. Heißt das automatisch dann halt im Umkehrschluss auch, dass in jedem Guten irgendwie jemand Böses steckt, der etwas Böses tun kann? Als Kind war ich sehr, sehr beeindruckt von dem, was und wie Yoda gesprochen hat. Das hatte für mich Wahrhaftigkeit, das hatte halt total, ich habe das irgendwie, fand das sehr krass und total, ich habe das total ernst genommen. So. Und fand das natürlich auch sehr auf eine Art dafür, dass es Star Wars ist, sehr pazifistisch, dieses Streben, Frieden zu schaffen letztendlich. Ich bin selber ja kein besonders gläubiger Mensch, also insofern habe ich irgendwie gar kein großes Verhältnis zum Thema Religion, aber die Art und Weise, wie Religion oder wie der Glaube eingearbeitet wurde in diese Filme, fand ich immer cool. So, also das fand ich irgendwie eine lustige Art. Und tendenziell bin ich dann eigentlich eher auf der Seite von Han Solo, der sagt, so, ja, so ein Blaster kann so schnell nichts ersetzen. Mhm. Bin da eher so Skeptiker. Aber hey, also wenn es nachher hilft, den Todesstern in die Luft zu sprengen, dann ist das ja schon auch ein bisschen beeindruckend, ne? Also dann ist das ja auch ganz cool. Also insofern glaube ich, und für mich hatte das auch immer so was Asiatisches eben, also ne, das, nicht nur, dass George Lucas sich filmisch irgendwie da inspiriert hat, sondern ich glaube auch an spirituell oder an den Ideen irgendwie von vielen asiatischen Religionen hat er sich ja da auch irgendwie bedient. Und das finde ich ist etwas, was man, und das will ich jetzt nicht zu negativ klingen, was man wohl dosiert in Star Wars einarbeiten muss. So, und dann gefällt mir das sehr, sehr gut. Ich glaube, und das ist eins der Geheimnisse eben von Star Wars im Allgemeinen, dass bestimmte Dinge einfach ein Mysterium bleiben sollten. Und das gilt für so viele Dinge. Das habe ich, glaube ich, in anderen Podcasts auch schon gesagt, vielleicht sogar hier. Ich glaube, ich zum Beispiel würde niemals Mitglied meines Lieblingsfußballvereins FC St. Pauli werden, weil dann müsste ich mich da so reinhängen, dann müsste ich mich interessieren und müsste auf Jahreshauptversammlungen abstimmen und für und gegen etwas sein und ich müsste mich so da reinarbeiten, damit ich immer irgendwie was Sinnvolles dazu beitragen kann. Aber das will ich gar nicht. Ich will mir das Ganze vom Weiten nur angucken, Fan sein, Typen gut finden, Typen schlecht finden und Bier trinken, Spaß haben, mal verlieren, mal gewinnen, so. Und glaube, dass das ganz wichtig ist, dass nicht jedes Behind the Scenes und auch inhaltlich in den Film immer richtig sinnvoll ist. Ich glaube, ganz viel sollte im Unklaren bleiben. Wir müssen jetzt gar nicht über Midi-Chlorianer und sowas noch wieder rumreden, weil davon gibt's ja genug Folgen, wo darüber schon geredet wurde, ob das jetzt toll oder blöd ist. Ich glaube aber, dass das ganz wichtig für Filme im Allgemeinen und für ganz viele Dinge ist, dass bestimmte Dinge nicht weiter erklärt werden, sondern da soll sich jeder selber dazu irgendwie Gedanken machen, wie ist das jetzt, wie funktioniert das? Oder einfach hinnehmen und sagen, geil, das ist so, cool, der kann das, der kann jetzt so ein Salto machen und das Lichtschwert wieder fangen und sowas. Das ist part of the deal, das ist in dieser Welt, ist das so. Und das glaube ich, das wünsche ich mir und das gehört halt für mich zu Star Wars dazu. Ganz wichtig.
Das mit diesem Mysterium, das nimmt tatsächlich vorneweg, was ich in meinem über- und übernächsten Punkt, über- und übernächsten, nee, Quatsch, Moment. In meinem über- und überübernächsten Punkt sagen werde.
So viele hast du noch. Uiuiui, da müssen
wir
uns dranhalten.
Jetzt drei habe ich noch.
Okay.
Mein nächster hat damit aber nicht so viel zu tun. Der ist nämlich so riesige Maßstäbe. Das hat sich bei mir schon, also bevor ich Star Wars überhaupt gesehen hatte, was ich mit Star Wars verbunden hatte, waren diese riesigen Spielzeuge. Also, dass es so einen riesigen Millennium Falcon gab, dass es einen riesigen AT-AT gab, dass das alles irgendwie so groß war, dass dann halt auch die Figuren so relativ klein waren und dann aber diese riesigen Raumschiffe, die es irgendwie dazu gab. Und das, bevor ich Star Wars überhaupt kannte oder gesehen hatte, hat mich das irgendwie schon fasziniert.
Und ich dachte, du meinst in den Filmen selbst, dass der
ja, die, das die, kommt die, jetzt.
Die, ah, okay. die Stormtrooper, davon gibt es Hunderte, Tausende, genau. Millionen gibt es davon einfach.
Ja.
Überall. Und das Imperium ist halt auch riesenhaft groß. Unvorstellbar groß. Das ist, man weiß gar nicht, welche Planeten noch dazugehören und welche nicht. So.
Ja. Und genau das ist ja auch die allererste Szene, die wir gesehen haben von Star Wars. Der riesenhafte Sternzerstörer und die winzig kleine Tantive IV, die wegfliegt und dann der Sternzerstörer hinterher, der gar nicht mehr enden will. Auch vielleicht eins der ikonischsten Filmeröffnungsdinger ever. Und da wird ja auch gleich genau dieses riesige Maßstabsding etabliert. Und jetzt muss ich mal kurz so abschweifen. Mich erinnert es nämlich so ein bisschen an die an die Hudson River School. Ich habe ja Amerikanistik studiert und da hatten wir auch mit der Hudson River School zu tun. Also so amerikanische Landschaftsmaler aus dem 19. Jahrhundert. Die so ein bisschen so wie Caspar David Friedrich so Landschaftsgemälde gemacht haben, wo du oft so eine große wilde Landschaft siehst und dann so ganz kleine Menschen von hinten oder wie bei Caspar David Friedrich oder einfach die relativ klein sind im Vergleich zu dieser riesenhaften Natur. Und da geht's halt so um gerade die amerikanische Natur als etwas Wildes, als etwas, was auf der einen Seite wunderschön ist und auf der anderen Seite aber auch irgendwie angsteinflößend oder ehrfurchtgebietend. Also es sind so romantische Landschaftsmaler. Und das George Lucas selber, also der kennt die Hudson River School, sein Lucas Museum of Narrative Art, was er gerade zusammenstellt. Da wird es auch einige dieser Hudson River Gemälde und Künstler werden da vertreten sein. Und Leute, die über diese Hudson River School reden, die reden eben ganz oft über dieses, das Sublime, also etwas, was wunderschön und aber gleichzeitig ehrfurchtgebietend ist und wo der einzelne Mensch auch so als Individuum in den Hintergrund tritt und irgendwie ein bisschen egal wird. Und das, finde ich, ist einfach in vielen Star Wars Szenen zu sehen. Also gerade ne, dieser Sternzerstörer oder auch wenn du den rasenden Falken siehst, wie er irgendwann zum ersten Mal in den Todesstern reingezogen wird, wo er so klein ist einfach. Und
es geht um Relationen,
genau.
um Ehrfurcht und ein bisschen Demut und vor der Natur. Auch das Bild, dass am Schluss irgendwie das Naturvolk gegen die Hochtechnologie gewinnen kann. Das alles irgendwie ist quasi, und das ist natürlich Pathos hoch 10. Das
ja,
ist
ja.
Das Verhältnis quasi zu von der Mensch, der sich halt aufschwingt als gottgleiches Wesen und alle irgendwie alles kann und alles möglich machen kann, aber in Wirklichkeit dann doch nicht keine Chance hat gegen die Natur.
Ja,
vielleicht ist das Bild.
Ja. Und natürlich ist diese Öffnungsszene mit dem Todesstern, mit dem Sternzerstörer und nachher auch der riesengroße Todesstern, ist natürlich auch ein Show Don't Tell. Ne? Da werden mit einfachen visuellen Mitteln werden sofort die Machtverhältnisse im Universum klar. Und du hast auch schon erwähnt, es wird dieses David gegen Goliath klar. Es wird sofort visuell klar, was die Machtverhältnisse im Universum sind. Und gleichzeitig finde ich aber, und da kommt vielleicht so dieses romantische Landschaftsthema noch mit rein und auch mein Sehnsucht- und Fernweh-Thema vom Anfang, dass das irgendwie so, ne, du stehst da so staunend davor, vor diesen Filmen, vor diesen Größenverhältnissen und das löst ja so ein Staunen, eine Ehrfurcht aus, irgendwie das zu sehen.
Oder? Ist das heute noch so? Also wenn man heute ist, sind die Jango Fett-Clones, die dann irgendwie millionenfach da stehen oder tausendfach da stehen, genauso beeindruckend wie wenn der Imperator auf dem Todesstern landet in Return of the Jedi und da in Öl gemalte Matte-Paintings sind? Ist da schon ein Unterschied? Oder wenn man heute sich Marvel-Filme anguckt, ist das nicht mehr derselbe Impact, weil man irgendwie das halt mit Apfel C, Apfel V halt einfach dupliziert wie blöd, Apfel D?
Ich finde, es kommt drauf an. Also ich weiß noch, dass ich in Episode 1 zum Beispiel, als sie da nach Otogunga schwimmen, dass das auch so ein Staunen in mir ausgelöst hat, diese Unterwasserstadt, da kommt ja auch wieder diese John Williams Musik, wo sie so eine Art chorale Musik da noch haben dazu. Mhm. Aber also das war auch so eine Szene, wo ich auch mit offenem Mund irgendwie da saß. Aber wenn ich jetzt so an die Prequels oder an die Sequels denke oder jetzt die Fernsehserien,
ich weiß nicht nur Star Wars, auch an anderen Filmbereichen.
Ich glaube, ja, theoretisch gibt's das schon noch. Also ich finde, was das bei mir immer so ein bisschen kaputt macht.
Ich weiß was. Ich glaube, dass es heute halt sehr, sehr einfach ist, bildlich darzustellen. Du kannst man weiß, welche Knöpfe man drücken muss oder welche Programme man nutzen muss, um so ein Bild zu erzeugen. Das Bild, was genau dir das sagen soll. Ich glaube, der Fehler ist, so, wenn das einfach nur ein Bild ist, dann hat das einfach kein Gewicht. Wenn dieser Moment aber irgendwie aufgeladen ist und etwas bedeutet für die Geschichte, dann ja. ist es so, dass man denkt so, oh, krass.
Und ich wow, habe ein perfektes Beispiel.
Und also mir fällt jetzt nur wieder das ein, wenn der Imperator das erste Mal und oh, der Imperator kommt, oh Scheiße und so, also dann ist das ein und dann die Musik und alles und dann ist diese Szene halt so gewichtig, also für die Erzählung, dass das dann wieder beeindruckend ist. Aber wenn man irgendwie, ich will jetzt nicht wieder Bashing betreiben, aber es gibt andere Szenen, die ich im Star Wars Universum weiß, die vom Bild her wunderschön sind oder toll aussehen, aber irgendwie nichts passiert für mich.
Also ich habe auch mit einem Problem damit in Marvel oder überhaupt ja. CGI, wenn die Bilder so überladen sind, dass du gar nicht mehr weißt, wo du hinschauen sollst, es passiert zu viel und es schaut teilweise schon auch unecht oder steril dann einfach auch aus. Also da habe ich tatsächlich meine Probleme damit. Aber das heißt tatsächlich nicht, dass nicht heutzutage so ein Staunen auch noch möglich ist. Und ich glaube, das perfekte Beispiel für mich ist das Eye of Aldani in Andor. Dieser Meteorschauer.
Ja, voll, oder?
Einfach, ich habe das so gefeiert. Also erstens mal wieder eine Idee, wo du echt sagst, geil. Geile Idee. Total. Auch sowas habe ich noch nicht gesehen. Das schaut wunderschön aus.
Ja. Und es hat für die Erzählung auch so krass Sinn gemacht alles. Es musste so aussehen und sah einfach auch super aus.
Genau.
Die Folge habe ich gesehen, als ich mit meinen Eltern und meiner Familie zusammen in Dänemark war und alle waren ins Bett gegangen und ich wusste, die Folge kommt jetzt raus und dann habe ich mich da hingesetzt irgendwie sowas. Und also am liebsten hätte ich alle geweckt und gesagt, ey, ich habe gerade was Unglaubliches gesehen.
Ja. Genau, und das ist für mich, so muss Star Wars sein und das ist genau dieses wunderschön und ehrfurchtgebietend at the same time und es ist irgendwie was Neues und was, wo man einfach wieder mit offener Kinnlade da sitzt und also perfekt.
Ja, da sind wir uns einig, Tobi, komm schnell, wir machen weiter.
Ja.
Ich habe meinen Punkt 3. Familie und Vaterfiguren habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich glaube, das ist so ein sehr amerikanisches Thema, irgendwie der Vater, der nicht seinem Sohn sagen kann, dass er ihn liebt. Der Sohn, der immer versucht, irgendwie den Vater irgendwie glücklich oder zufrieden zu machen oder stolz zu machen und solche Sachen. Das ist irgendwie anscheinend irgendwie so ein Ding irgendwie in amerikanischen Filmen, die so ein großes zentrales Thema sind. So ein bisschen so ist das ja hier auch. Ben, Yoda, Vader, alles sind irgendwie Väter, heißt ja schon fast so. Und die irgendwie einem eine gewisse Weisheit vermitteln, aber dann auch zum Teil bestimmte Dinge verschweigen und nicht sagen oder für sich behalten aus Gründen. Also ich glaube, das ist auch so eine Familiengeschichte und das ist ja eine Familiensaga, ist Star Wars irgendwie immer. Das heißt, ich würde mir, wenn ich mir das wünsche, was ich mir für Star Wars wünsche, sind immer auch Familiengeschichten. Mhm. Es müssen nicht immer dieselben Geschichten sein. Es können auch neue Geschichten sein. Ich will nicht schon wieder mit Endor anfangen. Also es gibt genügend Beispiele, wo neue Familien auftreten irgendwie und wo es einfach toll funktioniert. Und ich finde die Idee, in Märchen eine Familie einzubauen, eine Familie ist halt irgendwie eine Zwangsgemeinschaft, die man sich nicht ausgesucht hat, die aber ein Leben lang prägt und sowas. Das ist halt auch echt ein krasser Bund oder eine krasse Situation, mit Leuten klarzukommen, die in der Familie sind. Das ist was Besonderes. Und das, glaube ich, Star Wars muss immer eine Familiengeschichte sein. Und damit meine ich jetzt nicht für alle Leute in der Familie, sondern etwas über eine Familie erzählen. Das finde ich, glaube ich, auch gut.
Ist das für dich was drin sein muss? Also wenn man jetzt, keine Ahnung, ist Ahsoka eine Familiengeschichte oder
gut, Mando? Ich kenne mich bei Ahsoka nicht so aus. Ich kenne mich bei, die haben ja keine Familie, die sind ja auf der Suche nach ihrer Familie, nach ihrem Zuhause, wo sie hingehören. Also zumindest ist Mando. Und
ja, gut, Mando und Grogu so als, ja.
Das ist seine Familie. Er ist der Vater von Grogu jetzt geworden, quasi. Ja. Und komm, sag's Björn. Auch Endor ist ja auf der Suche nach seiner Schwester, eigentlich.
Ja.
So. Gut, nächstes Thema, Tobi.
Ja, bei mir, ich hatte jetzt gerade bei der Eröffnungsszene von A New Hope mit dem Sternzerstörer, hatte ich Stichwort Show Don't Tell erwähnt. Für mich gehört aber Tell, Don't Show auch zu Star Wars. Und es ist für mich auch essentiell Star Wars. Und zwar Tell, Don't Show nicht im Sinne als das Gegenteil von Show, Don't Tell. Also wir müssen jetzt alles erklären und so, sondern Star Wars weist immer so über sich hinaus. Also wir bekommen in der New Hope, ne, dieses, der Kaiser hat den Senat aufgelöst. In Imperium schlägt zurück. Han Solo ist dem Kopfgeldjäger Worldbuilding, genau, auf Ort Mantell begegnet. Anakin erzählt Obi-Wan, du bist in das Nest von Gundarks gefallen und so weiter. Und das ist so dieses, genau, Worldbuilding.
Please don't, also. Ich würde sagen, ich weiß, wir sind positiv hier, aber please don't show. Please don't. Just tell.
Genau, und da sind wir nämlich wieder bei deinem Punkt, wo ich vorhin meinte, mein übernächster Punkt wird sich auf dein Mysterium beziehen. Für mich ist es ganz wichtig, dass Star Wars diese Leerstellen hat, dass da in unseren Köpfen, in unserer Fantasie begegnet dann Han Solo dem Kopfgeldjäger auf Ort Mantell, oder in unserer Fantasie malen wir uns aus, wie das war in den Klonkriegen, oder ne, also was Obi-Wan so erzählt in A New Hope. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also zum einen macht es halt das Universum wieder so groß und faszinierend, es regt unsere Fantasie an. Und es ist ein Worldbuilding, was dieses Universum einfach auch so, ja, mysteriös und geheimnisvoll macht. Ich habe auch, die Metapher habe ich schon mal verwendet in irgendeiner alten Folge. Wenn man früher so Warcraft oder Starcraft, diese Worldbuilding-Spiele gespielt hat, dann hast du immer so an deinem Screen unten gesehen, da wo du bist, ist auf der Landkarte, ist es so hell, da siehst du auf der Landkarte alles anderes schwarz. Du weißt, dass das da ist, aber du siehst es nicht. Und so ist für mich das Star Wars-Universum irgendwie durch dieses Tell, Don't Show. Also du weißt, dass es da ist, weil die Filme immer über sich hinausweisen. Aber du siehst es halt nicht. Und ich finde es extrem wichtig, dass diese Leerstellen beibehalten werden. Und da geht's mir genau wie dir. Ich will gar nicht das alles gezeigt bekommen und alles erklärt bekommen. Also ich finde, es muss diese Leerstellen auch geben.
Ja, dann wünschen wir uns doch mal, dass Disney-Film genau zuhört jetzt hier, wenn wir beiden Fachleute hier mal sagen. Ich sehe es genauso. Finde ich, da sind wir uns sehr, sehr einig. Soll ich mal meinen nächsten Punkt raushauen? Ich habe aufgeschrieben, Design ist Pleasure und Geld ist mir egal. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich finde, das Design von Darth Vader beispielsweise oder die Stormtrooper sind so ikonisch und so wahnsinnig gute Designs, die zeitlos sind und weltweit bekannt sind und eine Bedeutung haben. Das ist schon eine krasse Leistung. Und ich brauche gar keine weiteren Trooper, die irgendwie noch eine bunte Farbe haben oder sowas. Es ist ganz im Gegenteil. Es reicht mir eigentlich komplett aus, wenn die alle gleich aussehen, weil das ist umso fieser eigentlich, wenn die alle gesichtslos und gleich sind, gleich gemacht sind. So, man weiß nicht genau, sind das Menschen, das habe ich mich früher sehr oft gefragt irgendwie als Kind, ob das Menschen oder Roboter sind zum Beispiel. Wusste man ja jahrelang nicht sozusagen. Also das, deswegen, also ich finde, das Design von Star Wars, auch in vielen Prequel und Sequel sind viele Dinge wirklich sehr, 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 sehr gut designt. Das hat mir gefallen. Und Geld ist mir egal, meine ich damit, dass ich mich mit diesen Dingen auch gerne umgebe, die gut aussehen. Also ich habe hier in meinem Raum hier so viele Star Wars Sachen, die ich jeden Tag anschaue. Und jeden Tag kann ich mich daran erfreuen und finde es irgendwie cool, dass diese Sachen hier sind. Also das ist eine Sache geworden, die größer ist irgendwie als, also die mir irgendwie Freude bereitet, dieses Design jeden Tag anzuschauen und um mich herum zu haben. Genauso wie ich dänische Designerlampen auch schön finde oder bestimmte Bilder von Malerinnen und Malern. So, das, also von denen kaufe ich mir jetzt nicht gleich unbedingt die Originale. Aber einen originalen Stormtrooper habe ich natürlich auch nicht. Aber
noch nicht.
Naja, das ist ein Original-Stormtrooper, ist, glaube ich, unerschwinglich. Also ich meine, ich habe Nachbauten, habe ich ja, Abformungen quasi, aber nein. Also das wäre tatsächlich ein Traum von mir, ein Originalteil aus der New Hope zu bekommen. Vor ein paar Jahren gab es irgendwann mal Teile der Oberfläche des Todessterns. Also juckt es mir schon in den Fingern, aber es wäre auch ziemlich verrückt, sowas zu kaufen, vermutlich. Aber ich hätte total Bock darauf, weiß ich nicht, das wäre für mich, hätte das eine besondere Bedeutung. So wie viele Dinge, die hier jetzt in meinem Zimmer hier sind, irgendwie eine besondere, also es gibt es auch nicht so viele Filme. Ich habe dann vielleicht mal noch einen DeLorean oder sowas oder ach so, hier, da die Blade Runner-Waffe hängt hier auch noch oder sowas, aber es gibt halt nicht, es gibt nicht keinen anderen Film oder kein anderes Franchise, was so viele Dinge hervorgebracht hat, die ich irgendwie schön finde oder die ich irgendwie cool finde, die ich gerne hier habe. So, das wollte ich sagen.
Jetzt muss ich mal ganz kurz nachfragen, auf die Gefahr hin auch wieder unsere Positivität hier zu untergraben. Aber hast du auch Dinge aus den Prequels und Sequels, wo du sagst, oh, das ist auch ein Design. Also wenn du jetzt hier Star Wars Sachen rumhängen und stehen hast, sind das alles Originaltrilogie Sachen oder auch aus späteren Editionen?
Ehrlich gesagt, nein. Ich habe jetzt da gerade nochmal rumgeguckt gerade. Also, oh doch, da. Die Glee von Poe Dameron hängt hier, aber nur, weil ich sie geschenkt gekriegt habe.
Okay.
tatsächlich, ist so. Mhm. Ich finde die zum Teil sehr, sehr gelungen, die Designs. Und Doug Chang hat tolle Arbeit geleistet und finde ich sehr gut. Aber vermutlich haben mir die Filme nicht dasselbe Gefühl gegeben. Und ich weiß ja auch nicht. Vielleicht das so.
Ja. Aber das ist auch, also das ist definitiv ein Thema, was mich auch viel beschäftigt, über das ich viel
Ich rede natürlich totalen Unsinn. Natürlich. Hier den Short Trooper Helm habe ich. Ich habe mir hier gerade den Stubby Blaster aus Andor, irgendwie den Short Trooper Blaster, diesen kleinen E11 Mini-Version, den habe ich gerade gebaut zum Beispiel. Also ich will nur sagen, oder einen Mandalorian Helm habe ich hier. Ach so, ich habe auch einen Inferno Squad. Also es sind auch schon Designs, neuere Designs, die ich irgendwie gut finde.
Das stimmt, du hast natürlich vollkommen recht, Short Trooper und so, ja. Da denke ich immer fast gar nicht dran, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass alle Sachen, die in der Originaltrilogie-Ära spielen, Andor und so weiter, ne, die haben es relativ einfach, weil die einfach sich an dem Design der Originaltrilogie orientieren können.
Zugegeben. So groß ist der Unterschied beim TIE Fighter und dem Inferno Squad Helm.
Ja. Aber das ist gleichzeitig auch, glaube ich, so die große Herausforderung in Star Wars gewesen und wird auch die große Herausforderung sein, glaube ich, für die anderen Zeiträume, Prequels und Sequels und
da habe ich aber Bock drauf. Also ich bin auch offen dafür. Meine Kritikpunkte an den Prequels oder den Sequels wären nicht an erster Stelle das Design, ganz im Gegenteil. Also gibt's andere Sachen, die ich mehr kritisieren würde als das gerade. Also wie gesagt, ich finde, Doug Chang hat tolle Arbeit geleistet und viele Designs. Also ich finde auch die neuen Stormtrooper der First Order sehr, sehr toll designt. Also das ist überhaupt nicht mein Problem.
Natürlich, es gibt auch wirklich ikonische Sachen. Also ich erinnere mich nur an, als man das erste Mal Kylo Ren in dem allerersten Teaser-Trailer von hinten gesehen hat, in dem Wald, wie er dann sein Lichtschwert zündet mit den zwei Auspuffen da links und rechts. Das ist auch ein ganz ikonisches Bild eigentlich. Und,
voll.
Oder Rey, ich hätte es vorhin noch nennen können, als Beispiel für diese riesigen Maßstäbe, die ich so gut finde. Ich finde Rey auf Jakku am Anfang, wie sie auf ihrem Speeder da fährt vor der Kulisse der riesigen abgestürzten Sternzerstörer.
Ja, genau.
Wie auch sie ganz, ganz total, toll und ikonisch.
Ja. Voll.
Ja.
Guck mal, es macht ein bisschen Lust, jetzt sich nochmal ein paar Filme anzugucken, die man vielleicht noch nicht ganz so oft gesehen hat.
Siehst du, dann haben wir doch schon viel erreicht eigentlich heute.
So sehe ich das hier. Sag du.
Mein letztes, ist jetzt schon mein letzter Punkt hier, der ist vielleicht kontrovers. Für mich ist es nämlich die Abwesenheit der Jedi. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das schon auch leicht in so eine Richtung geht oder an ein paar Dinge anknüpft, die du auch schon gesagt hast. Ich bin mit der Originaltrilogie aufgewachsen und da gibt's halt einfach kaum Jedi. Du hast es schon gesagt vorhin, ne, dass das irgendwie so ein schöner Bogen ist, ne, mit wir lernen am Anfang Luke kennen, da hört er von den Jedi, dann trifft er Yoda und dann kämpft er und das die Rückkehr der Jedi-Ritter. Aber die sind halt nicht da, ne? Es ist eine Leerstelle wieder eigentlich. Und wir hören halt über die Jedi von Obi-Wan. Dann haben wir so Yoda als den letzten Vertreter. die Sensation im Titel eigentlich, ne? Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und mir ging es dann so, dass ich eigentlich in den Prequels gemerkt habe, dass eigentlich fast cooler ist, die Jedi nicht zu sehen.
Müsste es nicht auch übrigens heißen, die Rückkehr des Jedi-Ritters? Also wenn man so ganz deutsch-grammatikalisch hier ablernen möchte. Ja,
eigentlich schon.
Noch nie drüber
nachgedacht. Falsche Fährte gelockt worden.
Ja.
Aber das ist für mich schon auch wieder so eine Form von Tell, Don't, Show eigentlich gewesen, was Obi-Wan da macht. Die Jedi sind halt nicht da. Und das ist wieder dieses Mysterium, was du schon angesprochen hast. Mhm. Und für mich auch wieder diese Sehnsucht. Die Sehnsucht in diesem Fall vielleicht nach etwas Vergangenem. Was, glaube ich, auch in so ein Thema in Herr der Ringe wieder ist. Aber
ist das auch so ein bisschen wie bei Der weiße Hai oder Alien? Also, dass man etwas besonders cool oder beeindruckend findet, auch wenn man das überhaupt gar nicht wirklich sieht oder so. Man sieht nur das, was die machen, und dann ist das schon schlimm genug oder faszinierend genug.
Ja, ich glaube ja. Und also natürlich gehören die Jedi irgendwie untrennbar zu Star Wars dazu, aber ich finde diesen Status quo zur Originaltrilogie-Zeit, wo es eben für mich mit diesen anderen Sachen zusammenfällt, diese Sehnsucht nach etwas, diese Leerstellen, dieses irgendwie, was die Fantasie anregt, das wird für mich irgendwie symbolisiert oder unterstrichen, besser gesagt, durch die Abwesenheit der Jedi. Und mich stört auch ein bisschen, dass heute Star Wars zu sowas geworden ist, wenn man sich die ganzen Romane anschaut, High Republic und so, dann beim Marketing, dann muss da immer irgendein Jedi mit Lichtschwert auf dem Cover sein, damit halt jedem Depp klar wird, ah, hier, das ist Star Wars. Und ich finde es eigentlich schade, weil
bist du denn bereit, bei den neuen Filmen quasi in eine Zeit zurückzukehren, in der es allen anscheinend nach mehr oder viele Jedi gab oder so? Also ist das etwas, was dich vielleicht trotzdem begeistern könnte?
Ja, also insofern,
ich bin mir da gar nicht so sicher, ob ich das so alles genauso haben möchte, ehrlich gesagt.
Also
für mich ist das nicht so wichtig.
Ja, du hast jetzt Andor auch schon gesagt, das ist so mit dem Try-Manifest, das ist irgendwie so das Gegenteil. Und es ist ja auch in der Serie, ne, mit Macht und Jedi, da ist einfach nichts. Das finde ich auch toll an dieser Serie. Gleichzeitig freue ich mich total auf Acolyte und ich freue mich auch drauf, die High Republic Jedi zu sehen. Und na klar ist es Star Wars. Und wenn ich jetzt irgendwie drüber nachdenken würde, einen Star Wars, was in der Zukunft irgendwann spielt, nach den Sequels, dann finde ich, natürlich ist da auch irgendwie das Naheliegende, über einen neuen Jedi-Orden was zu machen oder so. Also klar, irgendwie gehören die Jedis schon dazu, aber das Faszinierende finde ich irgendwie die Abwesenheit der Jedi. Oder zumindest, dass die nicht so viel gezeigt werden, dass wir da Tausende von Jedi sehen. Also ich fände es faszinierender, sich da auf einige wenige zu konzentrieren oder so.
Ich brauche auch nicht viele davon.
Ja.
Das stimmt. Lieber einen Orden oder eine Schule oder sowas sehen und die dann begleiten, wie die das machen, als davon so verschwenderisch umzugehen und sagen, okay, davon gibt es Tausende, dann ist da gar nichts Besonderes mehr dran.
Und vielleicht eine Sache ganz kurz noch, da oute ich mich dann auch wieder so als Kind der späten 80er. Das hast du dann wahrscheinlich schon gar nicht mehr so gesehen, aber also ich habe immer die Gummibärenbande auch angeschaut damals in dieser Zeit, und Gummibärenbande, ne, also wer es nicht kennt, schaut einfach mal auf Wikipedia nach, aber also da gibt's ja diese paar Gummibären, die in irgendeinem Fantasy-Wald leben, und da gab's irgendwann in der Vergangenheit mal die großen Gummibären, so die alten Vorväter, die jetzt aber nicht mehr da sind, die irgendwie übers Meer zu einem anderen Kontinent gesegelt sind, weil die Menschen sich jetzt ausgebreitet haben, da wo sie halt damals waren. Und es bestehen einfach nur noch diese Legenden der großen Gummibären, und diese verbliebenen 5, die reden da auch immer so drüber, über die alten Zeiten, über diese legendären Vorväter, so ein bisschen wie Obi-Wan halt über die Jedi redet. Und das fand ich immer faszinierend, und ich finde das irgendwie faszinierender, und da sind wir wieder bei deinem Mysterium, sowas zu haben, anstatt alles gezeigt zu bekommen.
Ja. Jetzt wollen wir aber mal nicht die ganze Zeit auch quasi allzu kritisch wieder werden, weil es ist natürlich ein interessanter Kniff, den wir hier anwenden, dass wir sagen, was wir lieben, aber im Umkehrschluss damit auch andeuten, was wir an Star Wars kritisieren. Das ist natürlich ein fieser Trick, den ich jetzt natürlich auch anwende, wenn ich sage, okay, Return to the Story Roots wäre so mein letzter Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Ich habe ein bisschen den Eindruck, und das, ich will das relativieren, es gilt nämlich überhaupt nicht nur für Star Wars, sondern es gilt für viele Filme, für viele Serien. Ich glaube, man kann Geschichten einfacher erzählen, eindeutiger erzählen. Ich weiß selbst, und das habe ich ja vorhin auch gesagt, die Welt ist kompliziert und es geht nicht, der Kampf Gut gegen Böse ist halt auch ein bisschen sehr naiv gedacht. Und natürlich muss man Grauzonen zeigen und das ist ja auch gerade spannend, wenn irgendwie nicht immer alles eindeutig ist. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es eben, um das, was ich sagen wollte, ist, was Star Wars für mich ist, ist eben halt auch eine sehr einfache und sehr klar beschreibbare Story. Mhm. Und das wünsche ich mir auch, das ist für mich Star Wars auch und das ist in den Prequels und Sequels natürlich nicht immer so gut gelungen, aber das würde ich mir jetzt für alle weiteren Dinge und das gelingt ja auch manchmal sehr gut und Endor ist jetzt auch keine einfache Geschichte, aber ich wünsche mir von Star Wars Kinofilm eine ganz klare, einfache Story. Ich brauche keine Verzweigungen und noch schwierigere, zu schwierig zu verstehende Verknüpfungen und verschiedene Ebenen und dies und das. Es kann meinetwegen eine ganz, 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 ganz einfache Story sein. Bin ich, glaube ich, dass ich das an das ist auch schwierig, glaube ich. Ich glaube, heute eine einfache Geschichte zu schreiben und die gut zu machen, das stelle ich mir nicht einfach vor, also nicht leicht vor. Und aber das würde ich mir wünschen. Das, glaube ich, zeichnet die das, was für mich Star Wars ist, ist halt dann doch in wenigen Sätzen gut zu beschreiben. So einfach ist das. So märchenhaft ist das eben halt auch. Und das ist, finde ich, ganz gut. Ich würde mir das wünschen für alle weiteren Star Wars-Projekte.
Ja. Also ich habe tatsächlich auch gar keinen Punkt mehr. Das waren jetzt so meine 4, 5 Sachen. Wenn ich jetzt mal so zusammenfassen würde oder versuchen, ein Fazit zu ziehen unter dem, was du gerade erzählt hast, dann ist es, glaube ich, so eine Mischung aus gute, einfache Geschichte meets einprägsames Design. Und diese gute Geschichte, du hast jetzt gerade mit klar und einfach, märchenhaft. Aber ich glaube, so ein paar von den Punkten, die du vorher genannt hattest, fließen irgendwie so in dieses, so was für Elemente braucht diese Geschichte denn? Und das ist dann dieses Element der Weisheit, Religion und dann das doch die Jedi irgendwie. Oder dass diese Weisheit
die
und Religion
alten,
vielleicht durch die Jedi.
Die Glücksbärchen. Die dürfen die alten Glücksbärchen sein.
Ja, ja. Und gleichzeitig eben diese Familiengeschichte als Element. Vater und Sohn, Vater und Tochter, Schwester und Bruder, Mutter und Tochter, wie auch immer.
Und die Heldenreise von einem Naiven zum Superstar. Ja, so, das ist schön. Ich habe gelernt, Tobi, dass du Star Wars Filme auch sehr symbolisch und sehr bildlich dir anschaust, wie wichtig die Bilder sind für dich, dass der Maßstab groß ist, dass die Landschaft eine Aussagekraft für dich haben, dass die Orte selber auch etwas dazu beitragen, zu der Geschichte beitragen. Das heißt, du also ein sehr visueller Typ bist. Gleichzeitig aber, und das finde ich irgendwie ganz spannend, den Satz Tell Don't Show statt Show Don't Tell, dass du eben genau wie ich ja auch interessiert bist an einem Worldbuilding, was einem nicht alles bis ins kleinste Detail erklärt wird, sondern so tut, als wäre das das Normalste der Galaxis. Das fand ich sehr gut. Und ich glaube, wir sind uns auch ganz gut einig darüber, dass wir Jedis mögen, aber wenn sie ständig überall da sind, dann sind sie ja gar nichts Besonderes mehr. Und das fand ich auch einen guten Punkt. Da dürfen wir ja jetzt, da haben wir ja schon gesagt, dürfen wir jetzt in Zukunft dann sehr gespannt sein, wie das der Mutterkonzern und die Schreiberlinge im Mutterkonzern umsetzen, wie das sein wird, ob uns das schmeckt oder nicht. Ich hoffe sehr, das muss ich wirklich sagen. Ich bleibe St. Pauli-Fan, egal ob die in der ersten oder zweiten Bundesliga spielen. Selbst in der dritten Liga würde ich ja dahin gehen. Und genau so bleibe ich für immer vermutlich Star Wars-Fan. Selbst wenn mir die ein oder andere Serie dann doch nicht so zusagt. Ich gucke mir das alles gerne an Und das ist auch nicht persönlich schlimm oder enttäuschend, wenn mir das manches davon nicht so zusagt. Deswegen würde ich mich mit guten Menschen niemals streiten.
Nee, und ich glaube, es gibt auch immer wieder und überall Elemente, die toll sind. Also auch wenn man schon bei manchen Dingen jetzt vielleicht sagt, okay, das ist nicht meins, aber also es gab schon immer wieder Dinge, die bei mir auch Begeisterung ausgelöst haben, die vielleicht auch diese Sehnsucht angesprochen haben und die mich irgendwie mitreißen. Und genau, und man muss aber einfach halt auch sagen, naja, man sucht sich so vielleicht seine Sachen raus. Also ich finde dieses mit Bands und verschiedenen Alben, und dass einem vielleicht dann die alten Alben besser gefallen oder vielleicht auch die Alben, mit denen man halt die Band kennengelernt hat, ne, das sind dann vielleicht die Lieblingsalben oder so, und die gehen ja auch nicht weg. Und die Hoffnung, dass manchen Bands irgendwie auch in ihrer späten Karriere ab und zu noch ganz große Würfe gelingen, und man hat ja auch viele Beispiele für sowas, ja, so kann es mit Star Wars ja auch sein.
Das klingt doch gut.
Ja.
So, bevor wir jetzt hier für heute Feierabend machen, ich habe ja gehört, du würdest mich gerne noch ein zweites Mal in deinen tollen Podcast einladen.
Ja.
Und ich finde, wir könnten diese Folge einfach dazu nutzen, uns mal zu überlegen, wenn wir jetzt das, ich habe mir das ja aufgeschrieben, was du gesagt hast, und ich weiß ja, was ich hier aufgeschrieben habe, vielleicht können wir ja beim nächsten Mal so ein bisschen Fanfiction-mäßig abgehen und einfach mal überlegen, was könnten Pitches sein, was könnten Ideen sein für mögliche Serien oder Kinofilme oder keine Ahnung was, eine Folge einer Serie, die wir in diesem Universum gut finden. Was wären eigentlich mal die Ecken dieser Galaxie, die noch nicht so beleuchtet sind oder die wir gerne sehen würden, die vielleicht auch Teile von diesen Dingen, die wir heute besprochen haben, was für uns Star Wars bedeutet, beinhalten, und was könnte man daraus eigentlich machen? Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Ich habe ein gutes Gefühl, dass dabei was rauskommen wird, was du dir ausdenkst, was ich auch mögen würde. Und ich habe mir auch schon mal häufiger Gedanken darüber gemacht, habe so ein paar Ideen schon und erzähle dir gerne davon, was ich in meinen Fanfilmen, die ich hoffentlich nie machen werde, von denen kann ich dir dann ein bisschen erzählen. Ich weiß, das willst du jetzt sagen, aber ich sag's jetzt einfach. liebe Blue Milk Blues Hörerinnen und Hörer, ihr seid natürlich eingeladen mitzumachen. Schreibt uns doch auch gerne, was ihr für Star Wars Filme und Serien sehen wollen würdet, was darin vorkommen soll. Gerne auch, es muss jetzt kein fertiges Drehbuch sein, um Gottes Willen. Es reicht ja einfach auch nur, wenn, ja, ich habe also darüber auch nachgedacht und mir ist noch aufgefallen, das und das wäre jetzt auch wichtig. Vielleicht gibt es ja auch Sachen, auf die wir ja gar nicht so gekommen sind oder die uns gar nicht so bewusst sind, dass das echt wichtig wäre für uns oder dass wir das gerne sehen wollen würden in unserem Lieblings-Star Wars. Und schickt das doch einfach an Tobi und an Blue Milk Blues, und dann werden wir das versuchen, spontan in unsere nächste Folge, die wir dann irgendwann machen werden, einzuarbeiten. Oder? Jetzt habe ich alles schon verraten, oder, mein Lieber?
Nö, also, naja.
Schon.
Ja, naja, aber genau, also wir, lass uns das tun, genau, dass wir, ich hatte ja am Anfang schon eine Miniserie oder ein Podcast-Projekt angekündigt, insofern war das jetzt tatsächlich erstmal so der Auftakt. Wir haben jetzt mal diese Bestandsaufnahme gemacht, mal in uns gegangen und uns gefragt, was fasziniert uns eigentlich an Star Wars und was gehört für uns einfach dazu. Genau, und dann wäre jetzt die nächste Folge, das einfach mal weiterzuspinnen. Wenn man jetzt sagt, also für mich gehören diese 5 Elemente dazu, ja, wie würde ich diese 5 Elemente denn eigentlich, also schauen wir mal, was passiert, ne? Vielleicht versuche ich tatsächlich mal mit irgendwas zu kommen, wo all diese 5 Elemente drin sind. Ist vielleicht schwierig, aber mal sehen. Oder vielleicht kann ich auch einfach ein Element sagen und sagen, es wäre mal cool, wenn das und das zu sehen ist. Aber lass uns einfach mal schauen, was in unserer nächsten gemeinsamen Folge dann passiert. Schreibt uns. Uns würde natürlich sehr interessieren, was eure 5 Dinge sind. Ihr müsst jetzt noch gar nicht weiterspinnen. Was macht für euch Star Wars aus? Also was gehört für euch essentiell dazu? Könnt ihr auch das auf 5 Dinge reduzieren? Schreibt uns. Ihr könnt das am besten entweder direkt auf blumilkblues.de machen. Ihr könnt mir schreiben, tobi@blumilkblues.de. Ansonsten erreicht ihr uns auch über
über Twitter oder X, über Instagram, über Facebook. Schreibt uns. Eure fünf Dinge würden uns natürlich sehr interessieren und versucht vielleicht auch das zu tun, was wir jetzt heute mal mehr, mal weniger versucht haben, nämlich immer positiv zu bleiben. Schreibt uns eure Liebe zu Star Wars. Was liebt ihr an Star Wars? Was gehört für euch dazu? Björn, dann machen wir irgendwann weiter, wenn wir uns dann selber ausdenken könnten, wie es jetzt mit Star Wars weitergehen sollte. Was wäre dann unser Film? Was wären unsere Ideen? Wie würden wir jetzt unsere Listen, die wir uns vorgestellt haben, da einspinnen würden? Was würde dabei rauskommen? Darüber reden wir dann beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf.
So sieht's aus. Ich auch. Ich bin gespannt.
Ja. Gut. Dann, ja.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Danke dir. Schön, dass du dabei warst.
Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Leute.
Genau.
Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in echt irgendwo alle und reden über Star Wars.
Norris ForceCon 2025 vielleicht.
Auf jeden Fall. Ja, schön. Vielen Dank und bis bald, Tobi.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.